Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Herzlich willkommen zur alten Schule an diesem Donnerstag. Heute feiern wir eine Premiere. Endlich kann ich euch die erste Frau aus der goldenen Ära des Automobils präsentieren. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass sie gleich zugesagt hat. Die Rede ist von Sabine Schmitz. Ich glaube, jeder von euch, der vom Nürburgring mehr weiß als nur den Anfangsbuchstaben, hat schon mal von ihr gehört. Sie ist nur ein Steinwurf von der Nordschleifeneinfahrt entfernt aufgewachsen, hat schon als Kind im Hotel ihrer Eltern nahezu jeden prominenten Fahrer mal privat erlebt und da war der Karriereweg eigentlich schon vorgezeichnet. Viele von euch hat sie im berühmten BMW-Ringtaxi um die Strecke chauffiert, das 24-Stunden-Rennen hat sie gleich zweimal hintereinander gewonnen und jetzt ist sie nicht nur das berühmte Gesicht bei Fricadelli Racing, dem Rennstall, den sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten führt, sondern ihre Expertise bei Autos am Limit ist auch beim BBC-Magazin Top Gear gefragt. Viel Spaß mit Sabine Schmitz.
Sabine, ich freue mich riesig. Die erste Frau in der alten Schule.
Ich bin ja auch alt.
Ja. Eben nicht. So sieht man sich wieder. Ich habe es dir damals gar nicht gesagt, aber du hast mich entjungfert.
Oh, in welcher Disziplin denn?
Die erste Nordschleifenrunde.
Mit dem M5?
Ja.
Ja?
Das war 95 oder 96 muss das gewesen sein, im Rahmen des Jan-Wellem-Pokals. Aha. Ein Freund von mir ist da mitgefahren, mit unserem alten Porsche, und hat gesagt, oh, wir müssen noch BMW-Ringtaxi fahren. Und ich habe gesagt, wow, okay, was ist das? Und dann war das noch ganz charmant, da ist man zu irgendeinem Holzhaus gegangen.
Ja, ja.
Drei Leute haben 20, 25 oder 30 Mark bezahlt. Und dann bist du vorgefahren und dann habe ich gedacht, oh Gott, die ist
ja
süß.
Ja, ja, dann mal los, ne?
Kommt da aus dem Auto raus und dann... Das werde ich wirklich nie vergessen. Die alte Nordschleifeneinfahrt, gleich mit dieser scharfen Linkskurve und du hast da voll durchbeschleunigt. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird es peinlich. Ja. Ich bin der Erste, dem jetzt schlecht wird hier.
Zeit ist Geld.
Zeit ist Geld, genau, im passenden des Wortes. Und irgendwann hast du so quer gestanden, hast du den Beifahrer angeschaut und hast gesagt, du, Jungs, alles okay, ihr könnt auch ruhig reden mit mir. Hast du die ganze Zeit irgendwas erklärt.
Ja, habe ich ja schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Da hast du gleich einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Ja, super.
Also ich hoffe, du erinnerst dich genauso.
Für 30 Mal.
Ich hoffe, du erinnerst dich genauso lebhaft an mich, wie ich an dich.
Ja, selbstverständlich.
Ja, davon bin ich ausgegangen.
Ja.
Aber es war wirklich ein so bleibender Eindruck, dass ich mir sogar irgendwann den Wagen gekauft habe.
Nee.
Zum Glück nicht den du damals gefahren hast, aber es war exakt ein weißer E34 M5.
Aha.
Und ich bin dann auch ein paar Nordschleifenrunden damit gefahren und mit quietschenden Radlagern wieder nach Hause gekommen.
Oh, oh.
Also gut gehalten hat er nicht, aber ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, oder? Wie lange habt ihr damals gebraucht, um so ein Auto zu zerreiten?
Ja, die anderen Fahrer, die sind da ewig mitgefahren. Bei mir war nach 16.000 Kilometer Schluss.
Was heißt die anderen Fahrer? Das war Ross,
ja, der Michael Martini, und
genau.
Dann noch vom BMW Fahrertraining so einige. Und erst wurde mir ein Auto zugeteilt und die anderen haben sich dann auch jeweils ein Auto geteilt. Und weil ich ja auch viel unterwegs war, da waren die Autos immer schnell erledigt. Da waren alle Warnlampen an, ne? Geleuchtet wie so eine Bordelltür. Und dann der arme Günther Wachthofer, Mensch, Sabine, was hast du denn jetzt schon wieder alles kaputt gemacht? Ja, ich sag, keine Ahnung, ne? Ich glaube, die Kiste ist weich. Ich sage, aber ich habe dir vorher schon gesagt, lass uns lieber so immer tauschen. Ne? So, wir hatten ja drei M5, ne? Damit ich mal jedes Auto mal quälen kann. Und dann hielten die auch ein bisschen länger. Ne? Da hielten die auch mal 20.000.
Schön, das Auto ist bei dir 20.000 Kilometer. Hat ja sogar noch diesen Matterkäfig da so wirklich sehr hemdsärmlich reingeprügelt. Ne?
Ja, Auto. Gut, also den haben wir nachher weggelassen. Die haben gedacht, die Schmitz kann fahren, die überschlägt sich eh nicht, dann lassen wir den mal weg.
Noch drin, ne? Also gibt der Martini
ja,
mal
die in den 6
ne?
Zylindern.
Ja?
Ja, der ist mal bös abgeflogen, Fuchsröhre runter, irgendwie, keine Ahnung.
Das hast du damals auch zu unserer Beruhigung erzählt. Ich dachte, ja, mir ist noch nichts passiert, aber der ist mal abgeflogen, ist das Auto gleich in Rauch aufgegangen.
Ja, also, der ist irgendwie hinter der Leitplanke 20 Meter tiefer irgendwo zum Stehen gekommen, ein Auto komplett abgebrannt. Und da sagt er, na, ich hatte doch noch mein Portemonnaie in der Jacke im Kofferraum, aber das war so speckig, die Welt war noch drin, nicht verbrannt. Die Jacke war weg, das Portemonnaie war noch da.
Also die Sache, die einen BMW-Testfahrer interessieren, ne?
Genau.
Okay. Jetzt sind wir natürlich gleich so ein bisschen mittendrin eingestiegen, aber das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass du einmal die, ein oft benutztes Wort, die Ringkönigin bist und wahrscheinlich Runden ohne Ende jedes Jahr draufgeprügelt hast. Wie viele Runden bist du Nordschleife gefahren?
Ja, 30.000 bestimmt.
30.000 und jedes Jahr kommen aber Tausende dazu, ne?
Ja, eine Saison bin ich mit dem M5 1200 Runden gefahren. Da hatte ich aber auch alle drei Autos zur Verfügung. Ja, war schon krass. Plus 24 Stunden. Und dann beim Johannes bin ich auch viel gefahren. Wir waren ja nur zu zweit.
Johannes Scheidt.
Ne? Ja, Johannes Scheidt im Team. Und der ist dann manchmal gar kein Training gefahren oder gerade so ein Ründchen. Ne? Und den Rest bin ich. Und dann den Start geprügelt, den Schluss geprügelt, zwischendurch mal schnell in Hannes reingesetzt. Und dann kam natürlich auch einiges dazu. Ne?
Einiges zusammen.
Also, weil wir immer zu zweit waren, auch beim 6-Stunden-Rennen oder so. Ne?
Wahnsinn. Dann fangen wir doch mal an. Also du bist 1969 geboren. Hier direkt am Ring und deine Eltern haben Hotel geführt.
Ja, legendäre Pistenklause natürlich, ne, wo wirklich schon jeder die Sau rausgelassen hat.
Wirklich jeder.
Lothar Pinske mit dem Nacken hinter einem Spülbecken gesessen. Mika Häkkinen auf dem Tisch getanzt. Ach du lieber Himmel, also da ging schon was ab. Ne? Und Hotel am Tiergarten, ne, ist ja alles nach wie vor noch vorhanden, seit 50 Jahren jetzt.
Du bist da relativ früh natürlich auch mit Rennfahrern in Kontakt gekommen, oder?
Ja, wir hatten ja dann da auch, war ich abends immer in der Kneipe, war ja auch hochinteressant, ne? Dann da unten ein bisschen rumspelunken, wer denn alles da ist und Autogramme holen. Und Niki Lauda hat da bei uns gewohnt und so. Als Jugendliche natürlich auch viel hinter der Theke schon gearbeitet, mit meiner Oma in der Küche. Und dann fuhr ich dann selber Rennen mit 18 und meine Oma, der verdammte Saupanz, der soll hier in der Küche helfen abends. Ne? Und dann bin ich dann schnell gefahren. Also ich habe mich eigentlich mehr wegen der Oma beeilt als wegen dem ganzen Rennsport. Ich bin echt gefahren wie die Sau, nur weil ich meine Oma im Innenspiegel mit dem Nudelholz habe stehen sehen. Und da habe ich natürlich Vollgas gegeben, nur mein Auto war so lahm. Ne? Und dann kam ich, ach, so ein Polo mit 55 PS, so eine Krücke. Naja, zum Autofahren lernen war es ja mal erstmal gut.
Da lernen wir die flüssigen Kurven.
Genau, schön Schwung mitnehmen, bloß nicht bremsen. Und dann bin ich dann mit dem Rennanzug noch schnell in die Küche und habe bei meiner Oma noch geholfen, spülen, Eisbecher machen, Dessert machen, ne, und so weiter.
So war das. Habt ihr mal einen Rennfahrer oder irgendwelche Rennfahrer, die bei euch zu Gast waren, haben dich mal mitgenommen, um dir das mal richtig zu zeigen, wie es geht?
Also ich bin mal mit Roland Asch im DTM-Auto mitgefahren.
Okay.
Und da haben wir, obwohl ich als Zusatzgewicht drin saß, haben wir den Klaus Ludwig überholt. Sagte, jetzt nehme ich die immer mit. Ich habe gesagt, push.
Ist er im Rennen gefahren? Nein.
Nee, also nee, irgendwo so ein Training. Okay. Keine Ahnung, oben am Ring.
Der DTM der Roland oder 90er Asch. Dann, ne?
Ja.
Und da warst du infiziert und hast du dir noch, konntest du dir noch irgendwas zeigen?
Ich bin
oder
vorher
warst du da schon
bei der Scuderia Hanseat mitgefahren, da hatten wir einen Kunden aus Kanada, der hat den auch immer gewonnen, diesen Fahrerlehrgang. Und da bin ich erstmal mitgefahren, als ich so 16, 17 war. Und dann stand für mich ja schon mit 13 eigentlich fest, dass ich da auf dem Ring Rennen fahren will. Ne, was sollen wir sonst machen in der Eifel? Nächste Kino ist so weit weg.
Ja.
Bei uns gab es ja nur Nürburgring. Und dann bei den Testfahrern durften wir mitfahren, meine Schwester und ich, bei den BMW-Testfahrern.
Okay.
Die sind ja dann im normalen Touristenverkehr mitgefahren, das wäre ja heute undenkbar.
Um ihre Autos abzustimmen, also die damaligen,
was heute die... Ja, BMW-Testfahrer, Reifentestfahrer, da fuhr ja alles bunt gemischt und dann noch so ein paar Touris, ne, die Mutter und der Vater und ein Bus und alles kreuz und quer, ne, und dann die Testfahrer mittendrin, ne.
Ja.
Ja, okay. Und dann haben wir manchmal auch Mutters Auto geklaut und sind dann den Testfahrer hinterher, haben wir die mal ein bisschen geschoben.
Ja. Und im Endeffekt, also war es für dich klar, du hast noch drei Schwestern, nee, zwei Schwestern.
Zwei Schwestern und Bruder, kleiner Bruder, ja.
Okay, und die fahren alle oder sind alle gefahren zu der Zeit?
Ja, meine älteste Schwester nicht so viel, die war mal so aufgeregt, aber meine mittlere, die Susanne, die ist auch hin und wieder gefahren, aber ein bisschen spektakulär, ne, so ein bisschen unkoordiniert, da sage ich mal, ein paar nette Unfälle gebaut. Also die hatte Mut, aber nicht unbedingt das große Talent, würde ich mal behaupten.
Du hast am meisten heil gelassen.
Ja, und nicht immer, aber ich habe halt direkt ziemlich viele Meisterschaften so gewinnen können, vorne mit dabei immer. Ne?
Okay, wo ging es los? Und was für ein...
Ich erst mal mit so Gleichmäßigkeitsprüfungen auf dem Ring mit meinem komischen Polo. Und dann gab es von Ford einen Sierra Cosworth, so einen Testwagen, der eigentlich verschrottet werden sollte. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Dann bin ich gleich Sierra Cosworth, Heckantrieb, Turbo gefahren. Und an meinem 19. Geburtstag habe ich dann einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Ja.
Mit dem Wagen, oder was?
Ja, also für Gruppe N-Fahrzeuge, seriennahe Fahrzeuge. Ja, und auch natürlich Gesamtsiege, ein paar schon gefahren damit. Und dann Ford Fiesta Mixed Cup. Da mussten sich ja immer so Pärchen ein Auto teilen, Männlein, Weiblein. zusammen durften die nicht älter sein als 55 Jahre.
Ja, das sind tolle Regeln.
Das war echt geil. Und dann die Weiber, die haben immer so einen Softball hinten auf den Heckspoiler bekommen. Bei dem Fiesta.
Damit man sieht, dass kleine Frau.
Genau. Und dann wird eine Startreihe, gab es dann die Weiber und eine Startreihe die Jungs. Und dann Ampelgrün und Haumischblau. Ne? Da ging natürlich voll zur Sache. Und dann noch ein Fahrerwechsel auf Zeit. Wir haben dann in 4,4 Sekunden haben wir Fahrerwechsel gemacht. Dann sind wir wieder rausgefahren. Ne? Okay. Dann haben wir hart trainiert. Das war schön. Ich bin dann mit dem Thomas Marschall zusammengefahren und dann haben wir auch die Meisterschaft gewonnen. Ja, da ging es zur Sache. Und dann ganz Europa. Ne? Da habe ich noch ein Foto irgendwo, wo ich einen Brunnen als erstes einbiege und hinter mir sind 70 Autos oder so. Ne, Wahnsinn, also okay, wie ein Ameisenhaufen. Ne?
Also du hast damals schon ganz gut auf dich aufmerksam machen können.
Ja.
So, wann ist BMW auf dich gekommen mit dem Ringtaxi?
Ja, also ich hatte am Nürburgring ein Rennen vor Saisonfinale, hatte ich die Möglichkeit, den Fiesta Cup zu gewinnen. Und ich habe auch Pole Position gehabt und stehe vorne in der ersten Startreihe, kam Paul Rosche an.
Ach, und sagt, große Nockenpaule.
Ja, Nockenpaule und macht die Tür auf. Ne? No, wie schaut's aus? Ja, ich sag, gut, wenn ich hier gewinne, dann bin ich schon, ist unser Team schon vorher Meister, also vor dem Saisonfinale schon Meister. Und dann sagt er, ja, du, bockst mal einen gescheiten Wagen vorne. Ich so, ja, was mit Heckantrieb wäre nicht schlecht. Du, ich schau mal, wo es sie machen lässt, gell? Ja, und dann auf einmal kam der Anruf, kommst du mal, Arbeitsminger. Ja, ich komme gerne. Ne? Und dann hatte ich dann so einen Junior-Vertrag. Und das war toll. Und dann bin ich da schon so DTT und so gefahren und am Ring viel mit Astrid Grünfelder.
Okay, also das Frauenteam.
Ja, und dann ein Team vom Günther Wachthofer auch am Nürburgring stationiert. Und der Günni, der hatte schon Spaß mit mir. Ne? Der stand immer vorne an der Boxenmauer. Und wenn ich dann vorbeikam, hat man so zwei Daumen hoch.
Okay, also du hast es gezeigt den Männern, wie es geht.
Ja, da war ich immer so erste Startreihe und da waren so einige 17, 18 M3s und dann mit Franz Dufter, die ganzen alten Haudegen und Krankenberg und wie sie alle hießen. Also da konntest du schon 5, 6 Autos mit einem Handtuch abdecken. Ne? Da ging, wir haben uns nichts geschenkt. Ja, links angetäuscht, rechts vorbei, Spiegel abgefahren. So.
Ja, haben die am Anfang gesagt, ach, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, das ist eine Frau? Oder
Nee.
Erst recht gesagt, jetzt zeigen wir dir mal.
Ja, die waren geht. Natürlich, wir haben von 10 Rennen haben wir manchmal mindestens 8 gewonnen. Ne? Und dann, ja, und dann,
man nicht lange geschaut.
Dann, wenn dann die anderen Zweiter geworden sind, der Krankenberg hat mir das mal erzählt, die Scheiße hier, jedes Mal komme ich nach Hause und fragen die, na, wie war es denn? Ja, ich bin Zweiter geworden. Ach super, wer hat denn gewonnen? Wieder die Sabine. Ja, da waren die natürlich nicht gerade begeistert, aber...
Aber das war nicht nur am Nürburgring so, ne? Sondern du hast eigentlich schon überall...
Ja, ich habe überall zugeschlagen, so mit dem Fiesta Cup dann eher oder auch eine DTT oder so, aber am Nürburgring, diese VLN-Serie da mit den alten Haudegen. Einmal habe ich mich überschlagen, bin ich wohl als Führender.
Immerhin, also.
Ist mir hinten rechts ein Reifen geplatzt, ich bin dann quer ins Karussell und dann plupp aufs Dach. Da bin ich das Karussell auf dem Dach entlang gerutscht. Und dann habe ich in Hannes angefunkt, die Antenne war auf dem Dach, ne? Ich denke, probier mal. Ich sage, Hannes, ich komme jetzt doch nicht zum Reifenwechsel rein. Ich liege auf dem Dach. Und Hannes, ja, wenn es noch funken kann, ist ja nicht so schlimm. Und ich denke, ach danke, Hannes, ist ja nett, dass du so an meine Gesundheit denkst. Nö, ich habe an das Auto gedacht, weil die Antenne ja auf dem Dach ist. So läuft das. Mhm.
Du bist auf 24-Stunden-Ring gefahren und da ist dir gleich der Hattrick gelungen. Zweimal hintereinander hast du das gewonnen. Mm. Einmal als erste Frau und dann zweimal als erste Frau. Mm. Was wahrscheinlich nicht so leicht einzuholen sein dürfte. Und das bist du mit wem gefahren?
Das erste Mal mit Johannes Scheidt und Hans Wittmann. Wir sind alle genau 10 Jahre auseinander gewesen. Ich die Jüngste, dann der Hans Wittmann und dann der Johannes Scheidt. Der war dann 20 Jahre älter. Und da haben wir ganz locker flockig, ne, haben wir das eingesteckt, ne? Ich habe mal kurz angehalten im Adenauer Forst, weil irgendwie war die Benzinpumpe, ging irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich Werkzeug, hat der Hannes mir in die Tür reingeklebt mit Gaffertape, habe ich Werkzeug, hinten Heckdeckel auf und dann habe ich die Benzinpumpen umgebaut. Ne?
Ja, das ist dumm.
Kabel neu verlegt, damit sie auch Strom hatten, die Pumpen. Und dann ja, alles in Werkzeug ins Auto gefeuert. Und dann Startknopf gedrückt und dann da lief er wieder. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet, aber wir hatten 6 Runden Vorsprung. Dann waren noch locker 4, über 4 Runden. Ja, haben wir das ganz locker heimgefahren. Aber das Jahr drauf war schon ja, sehr anstrengend. Da ist Zarkowski mitgefahren, Peter Zarkowski. Und er ist der Vater von Marcel Thiemann ist mitgefahren. Und Johannes Scheid und ich.
Okay,
und ich habe erst mal im Training die Karre geplättet. Weil wir haben kurz vorher noch einen Reifenwechsel irgendwie gehabt, also einen Markenwechsel. Und die haben auch das ganze Reglement kurz vorm Rennen noch umgeswitcht, dass man quasi fast gar keinen Abtrieb mehr fahren durfte. Und wir hatten ja auch schon Leistung. Ich war ja bei Paul Rosche, ich sage, ich brauche noch ein Motörchen, ne? Und schönen Auspuff, passend. Ja, ich mein, wir sind dann auch Gruppe A gefahren, sagte ja, du, ich schau mal noch, was wir noch so haben, gell? Und dann bin ich mit ein bisschen hin, hab dann schönes Gruppe-A-Motörchen und schönen passenden Auspuff dazu abgeholt. Zack, Hannes eingebaut. Da war natürlich ordentlich Bums in der Hütte. Nur keine Spoiler, kein Abtrieb. Und dann haben auf der Döttinger Höhe haben die Räder durchgedreht und waren dann völlig überhitzt, kam ich dann oben an. Die hatten weit über 100 Grad. Und dann haben die natürlich nur noch geschmiert. Dann bin ich durchs S bin ich noch ganz gut durchgekommen. Und dann bin ich aber vom Gas, weil ich gefunkt habe, der Peter soll sich fertig machen, ich komme jetzt an die Box. War aber auch vorne, war auch schnellste Runde, ich war auf dem Türmchen ganz oben. Dann denke ich, ja, läuft. Und gehe vom Gas aus der Kurve raus und dann schmierte der. Als ich noch Zug drauf hatte, fuhr er halbwegs. Aber ich wusste ja nicht, dass die Reifen über 100 Grad hatten. Ne? Ja, dann bin ich abgeschmiert und volles Rohr eingeschlagen, aber so was von. Okay. Dann stand ich im Kiesbett und das Auto musste irgendwie wieder repariert werden. Dann haben die mir Werkzeug über den Zaun geworfen, neuen Querlenker und wir hatten bestimmt 40 Grad im Schatten. Ne? Ich mit dem Anzug, mit dem Kabel, was soll ich denn jetzt machen? Und dann standen die Jungs am Zaun, ah, bock das Auto hoch und dann der Querlenker raus. Und dann, oh Gott, dann habe ich das Ding da halbwegs zusammengeprügelt, dass der wieder fahrfertig war. Ne?
Also der Hintergrund ist nicht, weil der Zaun zu hoch war und die nicht rübergekommen sind, sondern nur der Fahrer darf schrauben.
Nur der Fahrer darf schrauben. Ja. Und dann muss ich ja noch über die Strecke rüber und dann irgendwie raus, damit das Auto auf die Richtbank konnte. Und dann bin ich dann irgendwann, so nach einer halben Stunde, fuhr der Karren, auch mit 4 Spuren im Schnee, bin ich dann so mal schnell rübergehuscht und dann ab sind wir, wie die Ameisen sind die um das Auto rum. Die Kiste war normalerweise mehr oder weniger total Schaden, ne? Aber den haben die gerade gebogen. Ne? Das wollte keiner glauben, dass das dasselbe Auto war. Die so, komm, ihr habt doch noch ein anderes Auto. Nee, das war natürlich das Auto. Ne? Aber früher mit Blech ging das ja alles auch noch. Ne?
Aber ich glaube, das geht heutzutage, das ist schwierig, oder? Wie professionell das 24-Stunden-Rennen geworden ist mit den ganzen Werkseinsätzen. Ich glaube, das ging Mitte der 90er gerade so richtig los, oder? Da kam VW mit dem Bora Diesel, weiß ich nicht. Die wollten unbedingt Diesel, die TDI-Technik positionieren.
Ja.
Was ja immer toll war bei VW, wenn sie mit Diesel irgendwas gemacht haben. Und ich glaube, da ging es los, dass die Werke extrem ums Eck gekommen sind. Und BMW dann mit dem Dreier und Striezel Stuck. Bist mit dem mal gefahren?
Rennen noch nicht, nur so privat. Und mit dem war mein Kollege beim Ringtaxi auch mal eine Zeit lang.
Stimmt, genau.
Genau.
Das haben wir auch mal gemacht.
Haben wir Dreharbeiten. Doch, sind wir schon ein paar Ründchen mit dem M5 zusammengefahren. Ne? Dann haben wir so lustige Geschichten auch erzählt und so. So ein Werbefilm fürs Ringtaxi war das. Dann habe ich aus Quatsch zu einem Mitarbeiter gesagt, boah, ist so kalt heute, besorg mal Glühwein. Meint, war natürlich ein Witz. Dann hat er wirklich Glühwein besorgt. Wir dachten, das wäre Punsch. Dann haben wir uns schön den Glühwein reingepfiffen. Dann sind wir auf den Ring. Ich denke, der schmeckt aber gut.
Also, die Runde geht so
du hast doch gesagt, hol Glühwein.
Du, was hat man noch so erlebt beim Ringtaxi? Also außer, dass ich da mal hinten ein bisschen blass saß.
Ach du lieber Gott, da könnte ich jetzt noch 2 Stunden erzählen.
Ja, ne? Dann leg mal los, wir haben die Zeit.
Ja, einmal stand ich da oben in meinem Taxi. Und da kam ein Bus mit Japanern, Chinesen, keine Ahnung. Und dann kam der Busfahrer und meinte, ja, da sind 2, die wollen unbedingt mal mit ihnen mitfahren. Ja, sag ich, kein Problem, ne? 120 Mark oder keine Ahnung wie viel. Ich meine, 120
Mark. Ja, ich glaube, 40 Mark pro Person. Ich habe eben 30 gesagt, ich glaube, 40 Mark. Ja, genau.
Ja.
Ach, das ist
toll. Und ja, haben die bezahlt. Und keiner wollte aber vorne sitzen. Und die gingen mir eh nur bis hierhin. Ne?
Ja.
Dann haben die 2 hinten gesessen. Ich bin losgefahren. Und dann sah ich, wie die Hälse immer länger wurden, so die Augen immer größer. Und dann kam die erste Kurve, dann waren die 2 weg. Die waren weg, haben die im Fußraum gelegen. Ne? Und dann kamen sie irgendwann wieder hochgeklettert, so hoch. Ich musste so lachen, ne? Das war so witzig. Ich habe dann Tränen in den Augen gehabt, konnte kaum noch die Rennbahn erkennen. Die war nicht. Und dann hatte ich mal einen aus Saudi-Arabien. Ich wunderte mich schon, die Jungs aus dem Büro kamen, machten die Tür auf. Da interessiert die doch sonst nicht, wer da einsteigt. Ne? Und dann so hofiert, nehmen Sie Platz, have a seat. So, Tür zu. Und ich so, hallo. Wie gesagt, aus Saudi-Arabien. Die Frauen sind nicht unterschriftsberechtigt und dürfen auf keinen Fall einen Führerschein haben. Ne? Da ging eben der Kinnladen runter. Ich denke, jetzt fährst du mal schnell los, bevor der laufen geht. Ne? Uhr hin, wumm, auf die Rennbahn. Ja, und dann meint er dann irgendwie, ein bisschen schwitzen zu müssen. Ne? In Rechtskurven kamen die Schweißperlen immer so auf mich. Auf der Bremse so klatsch innen an die Scheibe. Denke ich, oh, er ist beeindruckt. Ich habe auch versucht, mit ihm so einen kleinen Smalltalk noch. Er wollte nicht wirklich reden. Und dann werde ich nie vergessen, kleiner Sprunghügel, meinte ich dann so, das war der kleine Sprunghügel, jetzt kommt der große Sprunghügel. Und dann hat er gebrüllt, stopp, stopp, I have enough. Und boah, da hat er mich zur Sau gemacht. Dann musste ich im ersten Gang, bin ich über die Grasnarbe, ganz langsam. Boah, der war fix und alle, ne? Der war pitschenass. Und dann sind wir endlich oben angekommen, ne? Und ich so, hab noch fröhlich goodbye, ne? Und dann hat er nur gesagt, ja, kein Ei, beiß am Schnaps.
Wer war das? War das irgendein Bekannter? Nein, das war...
Ja, und so ein Saudi da, ne?
Also, okay.
Keine
großer,
Ahnung.
Großer BMW-Kunde wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Die ganze Firma.
Ja, genau,
das,
genau.
Geguckt, ob da Frauen was zu sagen
haben. Ja.
Hat sich jemand mal im Auto übergeben müssen? Oder hast du das?
Ah ja, die haben mir die Bude zigmal vollgekotzt. Klar, ne? Ich merke ja, wenn die so einen trockenen Husten entwickeln, ne? Dann denke ich, dann sage ich, alles okay? Und dann so, ja, ja, ja. Beim dritten Jahr kommt dann die Flogen meistens. Ne? Aber einer hat doch mal in die Hose geschissen. War auch nicht so schön.
Beim mit dir mitfahren?
Ja.
Was Leute alles machen, oder?
Ja, also die Frau saß hinten, er saß vorne. Und er sollte filmen. Und die so, Schatz, jetzt film doch! Und er so, oh. Er war natürlich völlig platt, als er da eine Sekunde durch die Linse geguckt hat. Da wusste der schon nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann hielt ich an und er wollte natürlich nicht aussteigen, weil er in die Hose gemacht hat, ne? Ja, aber da stehen ja immer so viele Leute auf Schlange. Dann riss die Tür auf. Her mit der Kamera, jetzt steig endlich aus! Und der steigt aus und ich sehe die Bremsspur. Und wir hatten auch so Sitze, da war in der Mitte war so Alcantara und außen Leder. Und, aber weil die ja da Schlange stehen und regelrecht kämpfen müssen, um wer als nächstes dran ist, da saß, zack, der Nächste schon drauf auf dem Sitz. War auch danach ganz schön sauber gerutscht schön wieder. Ne? Ja, ja, oder auch mal, ach, das war so haarsträubend. Ich komme angefahren und dann stehen die ja alle da parat. Ne? Und jedes Mal, wo ich anhalte, die hatten natürlich als erstes die Klinke in der Hand. Ne? War jetzt nicht unbedingt der am längsten da gewartet hat, ne? Oh, manchmal, naja, auf jeden Fall gab es dann ein bisschen Streit. Das waren Bayern, die kamen an und die Italiener waren gerade am Einsteigen. Und da haben die Bayern den angeschrieben, mir Sandro, jetzt haben wir einen Schnauzen voll. Und da wollten die den Italiener, der gerade hinten einstieg, rausholen aus dem Auto. Und der reißt an dem Arm, hat ja einen künstlichen Arm gehabt, so ein Plastikding. Und da hat er den Arm in der Hand, ne? Kreidebleich. Schmeißt den Arm auf den Rücken und sagt, ja, fahr's halt zu! Und ich drehe mich rum und sehe nur, wie der den Arm ins Auto feuert. Ich denke, ach du Scheiße. Ja, ja, und so Sachen halt, ne? Also,
ja, das ist so Sachen, die ja jeder, glaube ich, schon mal erlebt hat.
Ja,
mal,
das klar. Ne? Oh, wei, oh, wei.
So, lernt Menschen am automobilen Limit von einer ganz anderen Seite kennen.
Aber ne? Hallo.
Wie man es nicht unbedingt will.
Ja.
Und du hast auch sehr prominente Gäste schon mal gehabt, zum Beispiel Jeremy Clarkson.
Ja, genau.
Der leichte Hitzkopf.
Der sollte ja eigentlich mit mir so ein kleines Interview führen. Und ich fuhr und fuhr und fuhr.
Meet the Neighbors hieß die Sendung.
Genau, ja. Meet the Neighbors, das war 1999, auch schon wieder 100 Jahre her. Und er stieg dann auch ein, hat moderiert, ich kam angefahren, er steigt ein, ich fahr los. Und der erstmal die Oh-Shit-Hände und dann, ja, ich sag, wolltest du mich nichts fragen oder war doch anders abgesprochen? Und dann gucke ich den an, da war der kreidebleich, die Schweißperlen und der war sich schon so am Ausmalen,
wie er dir jetzt Sprüche reindrückt.
Nee, wie er dann die Jungs von Top Gear lang macht, also die den Produzenten und also quasi seine Mitarbeiter, wie die auf die Idee kämen, ihn in so bei so einem wilden Alten ins Auto reinzusetzen wahrscheinlich. Ne?
Naja. Und dann habt ihr noch so eine kleine Wette veranstaltet, oder?
Ja, wir hatten einen Jaguar Diesel und er sollte unter 10 Minuten fahren. Und er sagte, er war noch nie auf dem Ring, aber hat er gelogen. Er war wohl schon mal da zu einem Fahrertraining, aber ist auch schon ein paar Jahre her, ist ja nicht so schlimm. Naja, auf jeden Fall hat er sich dann abgemüht. Ich habe daneben gesessen. Er wollte auf keinen Fall, dass ich fahre. Also wo er dann daneben sitzen musste. Ging gar nicht, sagt er, ich bin einmal mit dir mitgefahren, das reicht mir den Rest meines Lebens. Und ja, dann musste ich dann auf dem Beifahrersitz immer erklären, jetzt fährst du so, aber er ist ja auch so ein Dickkopf und ist so ein Chauvinist und lässt sich von einer Frau ungern was sagen. Und dann habe ich ihn nachher selber fahren lassen und er kam ja auch, hat ja ewig, einen ganzen Tag gedauert, bis der mal dann an die 10-Minuten-Grenze rankam. Und dann ist er irgendwann mal eine 9,59 gefahren. Und da war er richtig happy. Und da habe ich gesagt, jetzt komm, gib mir her die Schleuder. Und ich bin dann, ohne jemals mit dem Auto vorher gefahren zu sein, eine 29, glaube ich, gefahren.
Oh Gott,
und ja, gut, hätte ich nur 2 Runden gehabt, wäre ich nochmal richtig nach vorne gegangen. Aber ich wollte ja auch nichts kaputt machen. Und dann habe ich gesagt, die Rundenzeit, die fahre ich mit einem Van. Ja, und dann kam ja 25 Jahre Ford Transit.
Ja.
Und dann kam die einmal hoch von Top Gear mit einem Serientransit-Van. Und bin ich den dann gefahren. Und dann waren 2 Jungs von der Produktion mit dabei. Und die haben dann nur abgereiert. Die sind dann beide ausgefallen. War mir auch recht, weil 2 Mann Zusatzgewicht brauche ich jetzt auch nicht. Ne? Wir wollten ja wissen, was ich schaffe mit dem Auto. Und dann diesen Transit, den wir da gefahren haben, den sollte ich dann auch für die Rekordzeit fahren. Und da habe ich denen aber so eine Liste gemacht, was sie alles machen müssen. Ne? Bisschen Ladedruck hochschrauben, alles, was so raus kann, sollen sie rausbauen. Das haben wir aber dann ja, während der Show dann gemacht. Und Luftdruck und Reifen und ein bisschen Fahrwerk, ja, muss ja ein bisschen sowas sein. Ne? Und dann bin ich ja leider nur die 10.07 gefahren mit der Viper, als die Viper, das Taxi von Zugspeed, hat mir dann Windschatten gegeben.
Ach so,
ja. Der stand mir auch manchmal auf dem Weg. Ne? Ich denke, fahr. Aber klar, der hat dann langsam gemacht, ne? Und damit
mit
ich dranbleiben
Tricks
konnte.
Hat er gearbeitet.
Ja, klar.
Windschatten, das ist
ja. Ja, so ein bisschen, ne? Ist ja wie so ein Einfamilienhaus auf der Rennbahn.
Konnte der Clarkson doch wieder aufsprechen.
Ja.
Dass du es nicht geschafft hast.
Ja.
Aber war doch wirklich, also ich hätte gedacht, dass die das den ganzen Tag braucht. Ich dachte, die faken die Zeiten eh hin, aber scheinbar.
Nee.
Nee.
Wird nichts gefaked. Man macht, wenn wir da auch so Rennen fahren, die Rennen werden richtig gefahren und dann ermittelt man ja schon mal einen Sieger. Ne? Und dann muss natürlich die Fahrszenen ein bisschen nachbauen, ne? Ist klar. Weil sonst würden sich die Kamerateams ja auch gegenseitig ständig abschießen, wenn du überall Kamerateams hast. Ich meine, bei Top Gear hast du ja schon eine Menge Kamerateams. Wenn du sonst dasselbe mit einem Team machen musst, dann bist du den ganzen Tag beschäftigt. Ne? Aber bei Top Gear, da haben wir 25 Mann am Set und dann mehrere Kameraeinstellungen und dann geht das fluppdiwupp.
Du bist ja jetzt selber auch als Moderatorin.
Ja, ich arbeite seit 2000 mit Top Gear immer wieder zusammen. Mhm. Ich habe die Live-Shows mitgemacht. Da hieß es, also Thema war, man muss schneller fahren als ich. Und dann im Rennen, also ich weiß nicht, Beat the Bean oder irgend so ein Quatsch war das. Und dann hatten wir jede Menge Mazda MX-5 und mit den Flaggen drauf. Ich hatte natürlich Deutschlandflagge und dann kamen aus allen Herren Länder ehemalige Formel-1-Fahrer und so weiter, mussten dann gegen mich antreten. Dann sind wir dann alle mal losgestochen. Ich habe jedes Rennen auf dem Podium beendet, immer mindestens Dritter, wenn nicht gewonnen. Und war schon witzig.
Und das war immer Nordschleife?
Nee, da war dann ein Straßenrennen durch Südafrika, also in Durban, auf der Straße, haben die abgehört. Also richtig schön, frische Stadt. Und mit überall Zuschauern und so, war schon klasse.
Ja, krass. Ja,
das sind dann die Live-Shows, die haben wir in London gemacht, teilweise in der Halle. Mhm. Und dann auch mal für DVDs, also Top Gear, DVD.
Genau, ja.
Da musste ich auch mal gegen den Stick fahren und so Sachen halt. Ne?
Der Stick. Weißt du, wer es ist?
Ja, das selbstverständlich.
Das große Geheimnis. Aber ist das?
Manchmal ist auch der Kameramann. wenn er nicht fahren muss.
Wenn er nicht fahren muss, genau. Ja, aber als Fahrer, ist das, kann man das sagen? Ist ein bekannter Rennfahrer? Oder?
Ja, ja.
Ist das bekannt? Nee.
Das ist geheim. Jetzt darf ich doch nicht sagen. Nein. Okay, ich kenne mehrere.
Die wechseln aus, oder?
Ja, aber jetzt so die letzten paar Jahre haben wir immer noch denselben, ja.
Okay. Ein englischer Rennfahrer? Mhm. Was fährt er sonst?
Was bei Top Gear so anliegt.
Außerhalb von Top Gear?
Ich glaube nicht mehr viel.
Okay. Es gibt eine Folge, da nimmt er den Helm ab, das ist Michael Schumacher.
Ja,
hinter. Hast du den mal kennengelernt? Michael Schumacher hier?
Ja, der war ja oft bei uns im Hotel. Ne? Der kam ja immer essen und dann fuhr er Motorrad und meine Mutter hat ihm dann den Bart gefegt. Michael, du fährst jetzt kein Motorrad mehr. Du fällst hin und tust dir weh. Die hat ihn schon ganz schön, ja, hättest du mal besser Skifahren verboten. Ne? Ja, doch, der war immer, also auch der Ralf und die waren ja immer schon früh bei uns, als Kinder schon. Ne?
Hast du die auch mal auf der Nordschleife erlebt, wenn die da rumfahren? Oder?
Ja, ich bin mal mit dem Ringtaxi irgendwie an dem vorbei. Da hieß es, der wäre dann gefahren mit so einem Ferrari.
Und du bist dran vorbei.
Ja, ja.
BMW-Ringtaxi.
Ja, ja.
Ja, schön, das hat ihn bestimmt gefreut. Von der Rolle gibt es auch so eine Geschichte.
Irgendwo kurz vorm Galgenkopf oder so.
Okay.
Ja, da hat er auch so Taxifahrten, glaube ich, irgendwelche von Ferrari rundgeschleudert.
Okay, ne? Ja, schön. Und ihr macht jetzt auch eure eigenen Ringtaxi-Geschichten, ne? Also bei BMW fährst du jetzt nicht mehr, glaube ich.
Nee, 2011 bin ich die letzte Runde gefahren, offiziell für BMW, mit Cool and the Gang.
Im Auto?
Ja, die hatte ich dann, die Sänger von Cool and the Gang hatte ich dann im Auto.
Hat sie ihn gefallen?
War lustig.
Oder?
Ja, ja, die waren ganz, ganz begeistert, haben direkt ganzen Fanklamotten aufgekauft bei mir. Nee, waren nett, ganz nett. Ja, und dann hatte ich ja schon parallel meinen eigenen Porsche. Mhm. Und den habe ich wirklich so 6 Jahre ausgefrungen. Der hat nur Spar, nur Nordschleife erlebt. So 36.000 Kilometer. Und der hat auch ganz gut ausgehalten. Ein Getriebe muss ich mal tauschen. Ansonsten war der immer topfit, super verlässlich. Aber den habe ich dann auch verkauft, weil ich dann bei Top Gear ja dann mehr arbeiten musste. Und ich war immer schon im Januar ausgebucht für die ganze Saison. Und dann musste ich dann leider den Job aus meinem Nagel hängen, weil ich konnte nicht die Runden verkaufen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt im Land bin. Ne? Mhm. Und da war ich dann noch oft weg und ich kann da keinen anderen reinsetzen. Ne? Erstens mal ist er dann nicht versichert und zweitens mal sind die Leute dann auch beleidigt. Die wollten ja alle mit mir fahren. Die kamen ja, ich habe Stammkunden aus Puerto Rico gehabt, der kam mehrmals. Dann wirklich Neuseeland. Die machen dann ihren ganzen Europa-Trip, haben die ja nach meiner Taxirunde dann so quasi geformt. Ne? Okay, wir fahren am Freitag mit der Schmitz. Und dann mal gucken wir, was wir sonst noch so. Paris machen wir dann anschließend. Ne?
Okay. Ja. Und was war das für ein Wagen? GT3?
GT3 RS 997, ja.
Okay.
Mit Handschaltung.
Mit noch was Gutes. Und den hast du dann verkauft?
Ja, ja.
Wusste der Käufer, was er da kauft?
Ja, oder? ja. War da noch nicht mehr ganz so teuer, ne?
Beim ersten Mal Randstein runterfahren, hat er gemerkt, als der genauso im Dach kam. Ne?
Da hat aber auch keiner reingekotzt, weil das war so, da war ich schneller oben, ne? Wie mit dem M5. Der M5 war ja so mehr so, ja, so ein bisschen schaukelig, ne? Und dann, wenn er dann so ein dreifach rechts fuhr und dann ging hinten links dreimal auf Block die Federung, dann stand das schon Unterkante Oberlippe. Ne?
Du fährst auch immer noch selber Rennen mit deinem Lebensgefährten?
Ja, mit meinem kleinen Bruder auf der Gisela, der BMW.
Genau, ein 3er BMW, ne?
Was ist denn das überhaupt?
Ich glaube 320, oder?
325, ne?
325, ja.
Ja.
Ich weiß, ich habe ihn neulich... Ich. VLN-Rennen, glaube ich, mal fotografiert.
Wir sagen ja immer Gisela, keine Ahnung, was das ist.
Gisela, sagen wir jetzt Gisela, das
die Gisela ist,
diese anonymen Zahlen.
Ja, Romane, eben, das ist egal, eben, ja, eben. Da ist, glaube ich, ein 3,25. Ne? Ja,
ja,
die
ein
ist sehr entschleunigend. Ne? Ja. Oh, da meinst du, wenn die sagen, jetzt noch 7 Runden, dann denkst du, oh Gott, da wird ja dunkel über den Handel. Aber gut, dann fährst du mit dem Porsche, dann wird es schwindelig. Ne? Denkst du, oh, du lieber Himmel. Andersrum habe ich es auch schon praktiziert. Bin erst mit dem Porsche in den Start gefahren mit unserem R. Dann ne, Stündchen später in die Gisela. Und dann bin ich Boxenampel grün, habe ich Gas gegeben. Da ist nichts passiert. Und dann habe ich gedacht, ich habe das Pedal nicht getroffen. Guck, ich stehe mitten drauf. Ich so, oh Gott, na toll. Und dann habe ich schon die Gisela da rund geritten. Okay. Aber macht auch Spaß. Die hat ein tolles Fahrwerk, die Gisela. Die geht gut um die Ecken.
Vielleicht an den Bremsen noch was gedreht.
Ja, Bremsen tut es auch so lala. Ne, wenn die nicht gerade Döttinger Höhe abkühlen, dann bremse ich natürlich auch spät, weil die Geschwindigkeit, obwohl 260 fährt die auch schon. Ne? Ja, guck mal, dann ja, aber dann bremste und dann bremst die Gisela aber nicht, weil dann auf der langen, langen Geraden mittlerweile die Bremsen auf 5 Grad abgekürzt sind.
Weil die Gisela gerade Spaß am hohen Tempo hat.
Ja.
Hast du wieder einen Strich durch die
Rechnung. So sieht's aus.
Wenn man jetzt so Nordschleifen-Neulingen-Tipps gibt, du gibst da, glaube ich, auch so ein bisschen Unterricht oder so, oder hast du auch schon mal Leute?
Ja, habe ich schon gemacht, ja.
Was kannst du uns Laien mit auf den Weg geben?
Ja, nicht direkt mit dem erstbesten Porsche drüber fahren, am besten erstmal so...
Mit der Gisela
oder Gisela-ähnliche Fahrzeuge, ne? So am besten so einen Leihwagen oben nehmen, ne? Ja, und dann sich die Strecke mal gemütlich einprägen, ne? Wie ich das mit meinem kleinen Polo damals auch gemacht habe. Da hast du auch viel Zeit zum Gucken.
Ne? Kannst du noch in die Pläne, ne, was einzeichnen?
Weißt du genau, wie viel Schwung man braucht und so. Und ne, das ist ja wichtig, dass man immer den Schwung mit raus der Kurve nimmt. Und das lernt man am besten mit so einem kleinen, so einem Frontschaber und sowas. Ne? Und, keine Ahnung, bin ja Gott sei Dank raus aus dem Alter. Und auch im Regen muss man natürlich ganz anders fahren. Ne? Da sollte man da gerade die Bremszonen, wo viel Gummi ist, da vielleicht ein bisschen versetzter anbremsen, ne? Damit man besseren Grip hat oder auch außen an den Kurven bleiben. Weil innen am Apex hat man ja auch immer viel Gummi und Öl und so. Da rutscht man eh nach draußen, dann fährt man besser direkt außen vorbei an der Ideallinie und kann man schön Schwung mitnehmen. Das gibt schon viele Tricks, ne?
Was sind so deine Lieblingsstellen, wo du sagst, da habe ich immer geglänzt?
Ja, ich mag die schnellen Ecken, ne? So Schwedenkreuz, Fuchsröhre, Tiergartensenke, okay. Da wo es richtig schrumpst.
Döttinger Höhe bis zum Begrenzer.
Ja, Döttinger Höhe ist ja langweilig, aber dann...
Aber die
kommt drauf an, ne, wenn man jetzt natürlich mit 3 Mann im Windschatten fährt, ist das auch nicht mehr langweilig.
Was war so das Wildeste, was du da bis jetzt rumgefahren hast, um die Nordschleife? Also wo du gesagt hast, ui, da...
Also der größte Schrott, den ich mal gefahren habe bei Dreharbeiten, das war ein, wenn ich laut sagen darf, Mercedes SLR 722.
Ui, aber eigentlich
der
ja...
Der Flügeltürer. Der sah schön aus.
Wenn man der Werbung glauben darf, was toll ist.
Ja, ich habe, der sah toll aus und ich hatte den schon einen Tag vorher hier und dann hat Mercedes den abgeladen hier und ich denke, ach, das ist ja witzig. Und als ich dann endlich mal nach einer Stunde den Startknopf gefunden habe, bin ich dann nochmal losgebrettert. Ich denke, komm, fahren wir mal ein Rundchen in die Nordschleife. Katastrophe. Und dann war ich auch mit Derek Bell mal zum Candlelight-Dinner. Wir zwei haben schön lecker gegessen, in Südafrika war das. Und dann haben wir auch so über Autos gesprochen. Und dann sagte er, ja, sein Nachbar hätte jetzt einen Mercedes SLR 722. Und er hätte ihn gefragt, ob er damit mal fahren könnte. Damit wird was nicht stimmen. Ich schon so, aha, bin ich nicht der Einzige, der sich beschwert hat über das Katastrophenfahrwerk. Und dann ist er losgefahren und sagt, ja, nee, kannst du so nicht lassen, ne? Bring ihn zurück. Und also wir waren mal auf einer Wellenlänge, das fahrwerkstechnisch war da noch einiges im Argen. Ja, ne?
Einiges zu machen.
Ja.
Was sind so die Hauptsachen? Also wenn du jetzt sowas erspürst und sagst, also da hätte man was machen müssen, was
also,
hättest du da gemacht?
Also ich denke mal, ach mein Hund.
Der
Hallo.
Hund kommt rein. Guten Tag.
Hallo. Ich denke mal, der von der Federung, dass die... So ein Sportwagen hat ja quasi die Achsträger so mehr so gerade, ne? Und so ein Serienauto, da sind die so leicht geneigt. Und wenn die dann einfedern, die Autos, dann verändert sich Spur und Sturz so ein bisschen, ne? Gerade Sturz. Und das war da völlig daneben. Der hat irgendwie eingefedert, da hat Spur und Sturz, da ging alles daneben, weil den konnte man nicht einschätzen. Ne? Ich bin dann 12, 15 Runden gefahren und jede Runde war eine Katastrophe. Man konnte sich einfach nicht auf das Auto einstellen, weil der hat... Hier gebockt, da gebockt und ist da komisch. Und auch wenn man immer auf derselben Linie fast war und immer am selben Punkt gebremst hat.
Was anders?
Der war irre. Ja, überhaupt nicht einzuschätzen und auch zu gefährlich. Also wenn mir schon die Flatter geht, dann will ich nicht wissen, was so ein normaler Hausmann.
Schön, oder eine Hausfrau.
Oder eine Hausfrau damit.
Oder was Hausgeschlechtsloses, ja. Wie man heutzutage noch sagt.
Ah ja, genau. So ein Divers. Ja, was genau. So ein Divers
Haus dann divers.
Macht. Hausdivers.
Was ein Hausdivers mit Mercedes 727
genau.
Macht. Ne? So.
Ja, aber der SLS war dann natürlich eine Bombe dagegen. Ne? War schon, ist schon
also der 727 war dann dieser McLaren Mercedes,
ja,
oder?
Genau.
Also das ist eigentlich so ein Sammlerauto.
Ja, ich sag, wo weißt, war denn Gordon Murray?
Ein ganz prominenter Besitzer, Donald Trump.
Ja, bei dem ist ja nicht so, der kann ja ruhig
ob
mal raus.
Ob der das auch gemerkt hat, wer weiß. Vielleicht hat er mal angeregt. Und der Nachfolger, der war besser?
Ja, der SLS war toll. Aber ich weiß ja, Gordon Murray hat ja früher da bei McLaren die Autos gebaut und der war ja dann weg, ne? Den McLaren F1, genau.
Bist du den mal gefahren?
Ja, toll, ne?
Nee, echt?
Ja, da sitzt du schön in der Mitte, kannst du zwei knackige Jungs rechts und links reinsetzen. Ne?
Also mein absolutes Traumauto.
Ja, schon klasse, ne?
Wo bist du den gefahren?
Ja, hier nur auf der Landstraße, so ein Straßenmodell. Leider nicht die Rennversion.
Von wem?
Da war einer aus Köln, ein Bekannter.
Hier ist ja jedes Jahr beim Ultima Grand Prix ist der Manager von Phil Collins.
Ja.
Tony Smith. Kennst du den?
Mm-mm.
Das ist ein ganz lustiger Typ, so ein Engländer. Und der hat so einen ganz langen Bart, sieht aus wie ein Mitglied
von ZZ Top.
Genau so. Und der fährt seinen McLaren F1 immer auf Achse her.
Aha.
Und der ist jedes Jahr, kommt der Wagen mit irgendeinem anderen Zustand. Mal ist er abgetaped, hat er ein Reh mitgenommen.
Oh.
Weil der wohnt immer irgendeinem Hotel hier in der Nähe und so. Und der... Und also der hat einen Wildschaden hat er schon gehabt, dann hat er irgendwas anderes gestriffen, dann also das Mindeste ist immer, dass die Scheinwerfer nass sind eben.
Oh
also,
Gott,
aber
Gott.
Das Ding wird richtig hergenommen. So.
Ja, und so muss das auch sein. So machen wir das ja auch mit unseren Autos.
Ja, also.
Ja, entweder Hob oder Top. Wir haben einen neuen 918, den Hybrid.
Den habt ihr?
Mhm. Bin ich mit über den Ring gefahren und ich war frisch operiert und hatte noch so einen Urinbeutel am Stach. Und ich fuhr dann und Klaus saß daneben mit meinem Pipi-Beutel, schlug ein bisschen Schaum. Aber ich sagte, muss jetzt leider festhalten, wenn der eine Pedalerie flutscht, dann haben wir, glaube ich, beide verloren. Alle drei verloren. Auto, du und ich. Ja, und dann gab es auch Fotos, wo er daneben sitzt und ich.
Hat er sich vor Angst
noch Schleife?
Noch an dem Fuß, oder?
Ja.
Das, was einige Mitfahrer beim Ringtaxi damals gebraucht hätten.
Genau.
Wie, seid ihr sonst happy mit dem 918? Das klingt also sehr auf hohem Niveau, so ein Tresengespräch. Oder seid ihr happy mit eurem 918? Oder?
Ja, der fuhr super.
Habt ihr den noch?
Ich war begeistert, ja klar.
Also, okay.
Doch, macht Spaß, aber ich fahre nicht so gerne elektrisch, ne?
Aber du kannst ja umstellen, oder?
Ja, ich bin mal losgefahren, elektrisch, und da standen da so zwei Wanderer, und war mal eine Eisdiele. Und die so. Ja, dann habe ich schon. Da hatten sie Spaß, ja. Musste sein.
Okay, was fahrt ihr sonst noch so für Autos? Oder was ist
ja, also.
Oder was macht ihr so am
meisten? Wir haben noch einen Carrera GT.
Okay.
Macht auch Spaß.
Findest du den besser als den 918?
Der ist schwerer zu fahren, ne?
Ja,
da, wenn du einmal die Kupplung schleifen lässt, raucht die Kiste ab. Ne, also hat Klaus dann gleich praktiziert.
Du noch nicht, aber Klaus natürlich, der sich jetzt nicht wehren kann. Was steht dann auf der Rechnung?
Nee, also ja, ich weiß nicht, 30.000 ungefähr, ne, wenn die Kupplung kaputt ist.
Gut eigentlich.
Aber der steht erstmal da. Ne? Da sind noch alle Aufkleberchen drauf und an den Achsteilen und so.
Ach so, okay.
Und das wollen wir auch erstmal so lassen, der ist auch nicht angemeldet. Aber der 918 ist angemeldet und jetzt hat er ja noch so ein LMP3 für auf der Rennstrecke. Da wollten wir jetzt vielleicht mal in Bahrain oder, Abu Dhabi mal mitfahren, 9-Stunden-Rennen oder so.
Also du auch als Fahrerin, oder?
Ja, wir zwei wollten das mal mitmachen da mit dem. Gibt bestimmt Muskelkater im Genick. Ach, und dann haben wir noch die 962, damit bin ich dann mal in Silverstone gefahren.
Ihr habt einen 962?
Mhm. Aber der ist meistens kaputt.
Ja, gut,
steht meistens in Köln irgendwo in der Werkstatt.
Ein altes Le Mans-Auto.
Ja.
Okay.
Und der war von den Andrettis und damit sind wir auch viel gefahren. Aber die Bude war so morsch. Und dann, also ich sag mal, die alte gerade in Silverstone, dann kommt ja die schnelle rechts, also die alte Boxengasse noch, dann die schnelle rechts, habe ich dann erstmal zwei Gänge zurückgeschaltet. Ist ja wirklich noch so eine Haarschaltung, ne? Mehr schlecht als recht. Und dann denke ich, jetzt bleibst du hier fast stehen, das ist ja peinlich. Nächste Runde habe ich schon mal nicht mehr zurückgeschaltet. Und die dritte Runde bin ich dann noch schon fast voll. Das ist ja Wahnsinn, ne? Und ich hatte eine Sitzschale extra für mich. Ich bin trotzdem aus der Sitzschale rausgeflutscht. Unwahrscheinlich, was da für Kräfte auftreten. Nur du darfst natürlich nicht mit einer Wand fahren. Du hast die Füße, die hast du vor den Stabis. Also du quasi musst du die Füße unter die Stabis durch.
Das ist quasi die Knautschzone.
Damit dann die Pedale. Ja, deine Füße sind die Knautschzone. Ja. Ein Wahnsinn. Ja, so enge Kurven rutscht das schon heftiger, ne? Und dann wollte ich funken und wir hatten ja nur zwei Knöpfe am Lenkrad, einen großen und einen kleinen. Und
Liebe
war
Kinder,
aber nicht beschriftet.
Hochschalten und runterschalten.
Nee, da musstest du. Oder musst du dann. Aber ich habe dann immer auf den Knopf rumgedrückt und wollte funken. Ich denke, warum antwortet mir denn hier keiner? Schöne Sauerei, ne? Geht der Funk nicht? Habe ich immer den Turbo-Booster-Knopf gedrückt.
Ach, sowas hat er, das ist ja cool. Aber du hast nicht
hat ja aber 100 PS mehr, so peng. Ne? Ich denke, Halleluja, der Apparat, der geht aber auch. Geht und dann wieder, hallo, jemand zu Hause. Oh mein Gott, was eine Killermaschine. Ich nenne das Auto nur das fliegende Krematorium. Das weil neben so einem sind noch so, ich glaube, 4 Benzinpumpen. Mhm. Machst du in...
Extra für dich eingebaut, dass du was zum Wechseln hast.
Ja, genau.
Zum Umstecken.
Auf jeden Fall machst du Ignition an, nee, dann brummen die dich so an, ne? Denkst du, ah, hallo Kollegen, so Stahlflex-Schläuche, ne? Da weißt du Bescheid. Ja.
Was hat er an Leistung?
Ja, je nach Ladedruck. Ne? Am Ladedruckbrädchen steht nicht anfassen, ne? Mit so einem Totenkopf drauf. Ja, 850 PS und 850 Kilo. Ne?
Bam, 1:1. Da weiß man schon, was los ist. Also ist das so das Wildeste, was du bewegt hast?
Ja, oder? ja.
Die Autos sind damals Nordschleife gefahren, ne?
Das ja, der Klaus ist auch Nordschleife damit gefahren. Ich sage, du bist so bescheuert. Da sagt er, ich mache die richtige Reifen drauf, dann fährst du einen Rundenrekord. Ich sage, ich mache gar nichts. Ist er bin nur nicht blöd.
Beloff, die Stefan Beloff-Zeit.
Ja, der erstens ist mal soll der Stefan Beloff schön auf seiner 6.11 sitzen bleiben. Erstens mal kann ich eh nicht schneller fahren, auch wenn man besseres Reifenmaterial vielleicht hätte. Ja, ne? Ja. Bis ich da einen Gang finde, ist der halbe Tag vorbei. Ne? Also der erste Gang geht gar nicht. Der zweite so lala. Da musst du wirklich schon ein Getriebe rühren und Glück haben auch, ne? Und ich wollte mich auch nicht verschalten, ne, beim Zurückschalten oder so, dass man dann einen falschen Gang teuer, erwischt. Ne? Dann haben wir nachher Trennkost im Frühstück, will auch keiner.
Aber nee, stell dir mal vor, du willst mit dem 962 von euch die 611 schlagen?
Hier, nee.
Was für eine Zeit fährst du damit?
Keine Ahnung, Klaus ist gefahren und ich weiß nur, der ging Kesselchen hoch über 300, 305 oder so. Mhm.
Aber es ist schon außergewöhnlich, was Stefan Beloff damals gemacht hat.
Ja,
im normalen,
der war schon
im normalen Betrieb, also nicht im normalen Betrieb, aber im Training, wo auch Verkehr auf der Strecke war. Mhm.
Ich denke mal, für alle Beteiligten ist immer noch Stefan Beloff der Mann.
Das Maß der Dinge, ne?
Ja,
also,
genau.
Gibt es jemanden, der dich so am meisten fasziniert hat, so aus diesem Rennzirkus, also so von den Fahrern? Derek Bell hast du jetzt gerade eben gesagt, also ich meine, du kennst ja wirklich
ja.
jeden. Niki
ja, Lauda ich kenne schon sehr viele, muss ich schon sagen, auch durch Top Gear, die ganzen Formel 1 Cracks. Vor einer Woche war ich noch unterwegs mit Damon Hill und so. Ne? Und 2-3 Wochen davor war ich mit Nick Heidfeld noch auf Tour. Eddie Jordan, ne, alter Howdy. Das ist ja auch ein Thema für sich, der Vogel. Ne? Ganz nett, ganz nett. Also wir haben unheimlich viel Spaß. Der einzigste Formel-1-Fahrer, den wir überhaupt nicht, oder mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, ist Eddie Irvine.
Okay.
Der war unfreundlich.
Alter Ferrari-Fahrer, Kollege von Michael Schumacher auch, ne?
Ach, furchtbarer Vogel. Braucht kein Mensch. Ein eingebildeter Affe da.
Okay, ja. Ich werde ihn nicht interviewen.
Brauchst du nicht, lohnt sich nicht. Der sagt eh nichts. Er guckt durch seine tiefschwarze Sonnenbrille und dreht sich rum und geht. Also ist wirklich unmöglich, der Typ.
Was sagst du so insgesamt zu den heutigen Fahrergenerationen? Bedauerst du es manchmal so ein bisschen, dass die alten Zeiten so ein bisschen vorbei sind? Das ist ja jetzt hier immer das Grundthema von diesem Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Also die Balance of Performance, ich kann damit nichts anfangen, weil ich kenne das so. Wir machen Motorsport, das ist eine Weiterentwicklung für Serienfahrzeuge, damit die effizient sind, damit die nicht zu schwer sind. Ne? Ich meine, damit die nicht Sprit saufen wie die Löcher und auch wir sind im Motorsport schon mit Katalysatoren gefahren, da gab es auf der Straße noch gar kein Auto. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt vorbei. Die bauen jetzt Autos, die einfach nur schnell sein müssen, egal was die saufen. Und dann muss der halt, wenn der ein bisschen mehr Benzin verbraucht wie jetzt ein anderes Fabrikat, dann macht man das so, dass der einfach nur ein bisschen länger an der Box stehen bleibt oder auch mit Gewicht arbeitet oder der eine kriegt 120 Liter, der andere kriegt 100 Liter. Ja. Das ist doch Quatsch. Man soll doch das beste Fahrzeug, da ist ja auch ein Betrug am Kunden. Der Kunde will ja auch im Motorsport sehen, welches Auto ist das Beste. Ne? Und das ist eigentlich alles so Augenwischerei jetzt nur noch und Klar, irgendwo kann man sagen, ja, dann haben wir spannendere Rennen, aber...
Im Endeffekt ist es künstlich erzeugte Spannung.
Genau.
Wie auch in der Formel 1 mit diesem Überholknopf, wo die Spoilerflach stellen
kann.
Ja,
da kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Wenn ein Zeitfenster
auch,
ist und so. Ne?
Jetzt ist er im DRS-Fenster, da schalte ich direkt um. So einen Mist will ich gar nicht hören.
Ich schalte sie gleich um auf die Schnäppchenjäger.
Ja.
Es ist tatsächlich so. Ich meine, heute wird ja auch die Typen, die fahren, werden ja immer uninteressanter eigentlich. Ne?
Also kann ja auch jeder fahren mit so einem Auto.
Nein.
Hier Pedalshift, Traktionskontrolle, kannst du ein bisschen rumschrauben, ABS, so passt mir auch nicht, schraubst du auch noch ein bisschen. Wenn du das drin hast, wie du ABS einstellst und Traktionskontrolle einstellst, bei nass, trocken, hast du ja noch 1000 Varianten. Ja, und da kannst du ja, ich sag mal, fast einen trainierten Affen reinsetzen.
Da machen ja auch viele. Marketingabteilung der Autohersteller setzt sich ja sowas hauptsächlich ein.
Ja.
Was wäre so deine Wunschvorstellung von Motorsport?
Ja, ich sag mal, was Nürburgring oder Nordschleife anbelangt, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, weil das ist natürlich sehr gefährlich, sehr schnell. Und ich sag schon, die GT3-Fahrzeuge ohne, also mit BOP sind schon hart an der Grenze da. Aber so wie früher, die DTM und so, die 2,5-Liter-Motoren, das war doch noch geiler Rennsport, ja, ne?
90er Jahre.
Ja.
Oder 90er in 3.
Ach Gott, das war ja ein Traum. Ich meine, jetzt ist natürlich auch für die Fans ist das auch schön, ne, mit den ganzen Autos. Aber wie gesagt, ich kann dem nichts abgewinnen, dass da dass durch die BOP kein wahrer Wettbewerb mehr vonstatten geht, sondern einfach nur noch gefakter Wettbewerb ist. Ne?
Und DTM ja eigentlich nur noch Silhouettenautos. Ne?
Ja, die sehen ja alle gleich aus. Ich meine, das ist ja eh nur noch BMW und was ist das andere? Ich glaube, fährt nur noch BMW und Aston Martin, kann das sein?
Echt, Aston Martin fährt damit?
Gott, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, okay.
Also ich gucke schon ADAC GT Masters, weil da einfach die Spannung
cool, ne?
ist und dann mit Fahrerwechsel und so,
das
finde ich ganz interessant. Das gucke ich eigentlich immer eigentlich sehr gerne, ja. Ist zwar auch BOP, aber...
Aber gut, irgendwie... Was sagst du denn zur Entwicklung vom Nürburgring? Nun hast du das ja wirklich von Kindesbeinen an mitbekommen und es gab ja wirklich Hochzeiten am Nürburgring und leider auch nicht so tolle Zeiten.
Hm.
Fangen wir doch mal an mit dem Bau des Ring, wie heißt es?
Ringwerk.
Diese große Blechhalle. Mit.
Ja, wir haben ja von Anfang an gegen dieses Beckwerk gekämpft, vor allem die Achterbahn, so ein Schwachsinn, wer soll denn hier Achterbahn fahren? Die kommen doch nur wegen dem Nürburgring, weil die geilste Rennstrecke der Welt ist, da brauche ich doch keine so eine scheiß Achterbahn, die sowieso nicht funktioniert.
Funktioniert.
Und auch das Ringwerk und alles. Ne? Und Andrea Berg ist ja da aufgetreten, die hat auch nur die Augen gerollt, sagte, wollen die mich hier veräppeln? Ne? Aber ist eigentlich rausgeschmissenes Geld und vor allem so viel Gastronomie, das ist ja alles viel zu viel. Und das Problem war halt, genauso wie wir schon im Voraus das Ganze haben kommen sehen, dass das dann irgendwann in private Hände übergeht, privatisiert wird und dass er dann quasi die komplette Oberhand über Nürburgring hat und sagt, wenn ihr die Rennstrecke mieten wollt, dann müsst ihr in meinen Hotels absteigen, ihr müsst unser Catering nehmen und so weiter und so fort, ne? Und das war das, wovor wir Angst hatten und ist jetzt genauso eingetreten. Glücklicherweise läuft es trotzdem noch so, dass wir dann halt jetzt andere Kunden haben. Aber trotzdem, ne, ist natürlich, weil das sind ja Unmengen an Zimmern, die da oben dazugekommen sind. Wir haben unser Haus direkt vor Ort und deswegen können wir uns nicht beschweren. Aber unter der Woche ist natürlich schon weniger, wo die Testfahrer müssen ja jetzt auch dann da in diesen Hotels absteigen.
Echt, ist das so?
Ja, die meisten schon. Ne? Viele weigern sich noch, die von der alten Schule, die weigern sich noch. Die wollen sagen, wir wollen mal die Uschi. Wir wollen mal die Uschi, da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Und die lassen sie dann auch. Aber im Grunde haben die natürlich die komplette Handhabe, was da oben passiert und wer wann wo was macht und wer wo pennt und so weiter.
Also das ist ja fast Erpressung.
Weil das ist ja nicht mehr öffentlich, das öffentliche
kennt man
Hand.
Das ist ja von Donald Trump eigentlich.
Ja, das sind jetzt Trump-Zustände.
In seinem Hotel wohnen, ja.
Genau, und wenn die Russen da fahren wollen mit ihren Königeggs und so, dann wird halt die Touristenfahrt jetzt mal kurz... Heute läuft nichts mehr und dann fährt der Chef mit seinem Königsegg oder so einem Ferrari F, was weiß ich, was rum. Und dann kannst du gucken, wo du bleibst.
Ja, wie siehst du jetzt so die Zukunft von Nürburgring? Glaubst du, das wird eher Touristen vergraulen oder dass du, also so von den Veranstaltungen, ich meine, du kriegst das mit wie kaum jemand sonst.
Ja, ich auch nicht so. Da muss meine Mutter fragen, aber ich denke mal, die Touristenfahrten, das wird irgendwann eingestellt, weil... Ist natürlich immer noch eine Versicherungsfrage, die dahinter steht. Und ich denke mal, das wird eher dahingehend laufen, dass man Trackdays veranstaltet, wo man dann auch richtig Zaster nimmt. Ne? Weil mit Touristen fahren ist natürlich schön und gut, aber wenn sich da viele Leute dann umbringen, ne? Tot fahren.
Wird immer nicht mehr so gern gesehen.
Ne? Ja, ja, und wenn du das als Privatmann natürlich dieses Problem hast, ist das was anderes, als wenn ein ganzes Land dahinter steht. Ne?
Wo sind wir jetzt inzwischen bei Touristenfahrten? Was kostet eine Runde?
Keine Ahnung.
Du hast immer eine Jahreskarte und fährst einfach.
Nee. Ich fahre eigentlich nur Rennen. Außer jetzt mit dem 918 wollte ich mal fahren. Da haben wir ein Dreier-Ticket gekauft für, ich glaube, 90 Euro oder so.
Willst du heute auch noch mal damit fahren? Brauchst du noch jemanden, der mitfährt mit dem 918? Ich wäre am Start.
Ja.
Angefangen habe ich mit 12 Mark. Nürburgring, Nordschleife-Runde.
Ja. Toll. Ich habe ja immer nur gewunken. Da stand ja aus dem Dorf einer, ne? Der Dieter Richs. Und ich hatte noch gar keinen Führerschein, mit Mutters Auto vorgefahren. Der stand da mit seinem Beutel, so klack, 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 das mit dem Kleingeld, toll, ne? Der Lederbeutel. Ja.
Ja, genau, ja.
Und dann sagte er, hey Sabine, hast du schon einen Führerschein? Ich so, ja, boom, direkt dem über die Füße und Stoff, ne? Nix wie weg. Bezahlt haben wir ja da nie. Naja, oder wir sind auch, haben wir gestern noch drüber gesprochen, mit einem Gruppe AM3 haben wir im Käfig gesessen, meine Schwester und ich. Und irgend so, ich weiß gar nicht mehr, wer da gefahren ist. Otto Rensing, glaube ich, oder irgend so. Oder, ach, wir sind ja bei allen mitgefahren. Otto Rensing, Harald Groß, im Käfig, festgehalten. Bei
ich
Touristenfahrten mit Slicks.
Harald Groß hat Rücksicht genommen, oder?
Der ist die Steilstrecke und hat die Ölwanne kaputt gehabt. Danach, also vor einmal, da lief das Öl raus aus dem E30. Das gab Muskelkater und du saßt ja auf dem knallerheißen Auspuff drauf.
Stimmt,
ne?
Ja,
erstmal hatten wir Brandflecken ohne Ende, blaue Flecken und 5 Wochen Muskelkater. Wenn man sich das überlegt.
Was man früher gemacht hat. Ne? Ich habe das aber
ein
auch.
Wahnsinn.
Als ich vielleicht 19 oder sowas, da bin ich bei jedem ins Auto gestiegen. Wenn jemand reingefahren
Egal,
ist,
ne?
Dann haben wir an der Anfangsstelle gesagt, kannst du uns mitnehmen? Und die meisten sagten, ja klar, aber wir sind in jedes Auto, bei jedem Fahrer, ohne zu wissen, wie der fährt, ohne irgendwas.
Und nur die Harten kommen in den Garten, ne?
Ja,
Wahnsinn.
Ist der Garten bei mir nicht die Nordschleife geworden.
Bei mir schon.
Das stimmt. Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Du fährst ja mit deinem Lebensgefährten Klaus Abelin auch Rennen.
Mhm.
Wie wir schon kurz vernehmen konnten, auf recht hohem Niveau. Mit recht vielen Autos. Das Team heißt Fricadelli Racing.
Ja.
Was fahrt ihr da alles?
Ja, erstmal Fricadelli, weil der Klaus hat ja eine Fleischfabrik gehabt, hat er ja verkauft jetzt vor 2-3 Jahren, wo die Frikadelle so das Hauptaugenmerk drauf lag. Ne? Ich glaube, in der Woche 1000 Tonnen nur Frikadellen für ganz Europa. Und dann haben die Leute immer gesagt, da kommen die Frikadellis, wenn wir mit unserem Rennauto da ankamen. Dann haben wir natürlich, konnten wir nicht anders, mussten wir das Team Fricadelli Racing nennen. War ja auch witzig. Und dann mit dem haben wir dann schon direkt mit Porsche schon losgelegt. Und mittlerweile haben wir ja eine sehr, sehr große Werkstatt hinten mit mehreren Mitarbeitern, 2 Mädels im Büro und geht voll zur Sache. Ja, und wir fahren mit dem R. Aber jetzt sind wir auf der Nordschleife nicht mehr aktiv, weil wir auch von dieser BOP die Schnauze voll haben. Und wir wollten einfach mal was anderes machen. Wir waren jetzt in Spanien, 24 Stunden Barcelona. Hat leider nicht ganz geklappt. Ich muss da mitfahren, ich muss da mal ein bisschen auf die Finger gucken.
Du bist da nicht mitgefahren?
Nein, ich war ja operiert worden, ich konnte nicht und ich wollte auch keine Lust dahin. Aber jetzt wollen wir auf jeden Fall, fahren wir in Südafrika ein 9-Stunden-Rennen in Kyalami.
Okay.
Und in Südafrika war ich ja auch mal über ein Jahr Rennen fahren für BMW im Werksteam. Und da kenne ich mich ja dann noch ein bisschen aus, ne? Muss die Jungs beschützen vor allem, ne? Vor den Hijackern. Ja, und jetzt versuchen wir so ein bisschen mal hier, mal da reinzuschnuppern und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr machen. Wir wollen auf jeden Fall auch nochmal mit dem LMP3 fahren.
Also
Klaus und ich, wir zwei. Le Mans Prototyp, Ligier. Und Klaus war so begeistert davon. Ich sag, solange der nicht so eine Schaltung hat wie der 962, wo ich dann im Getriebe rumrühren muss und so ein schönes Pedalschiff, ne, da bin ich ja dann auch wieder mal froh damit. Aber sonst fahre ich ja sehr gerne oldschool, aber bei so einem Gerät bin ich schon mit Pedalschiff sehr zufrieden.
Was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, das ist so ein Auto, das, also optisch ist es wirklich so ein ganz wilder Prototyp, beschlossen.
Ja.
Von Ligier, was hat der für einen Motor oder was hat er an Leistung?
Der hat auch so 800, nee, der hat gar nicht so viel Leistung, glaube ich. Er hat auf jeden Fall nur 800 Kilo und dann 550 PS, reicht aber auch schon vollkommen, ja, für so eine kleine Bude und lebt natürlich vom Abtrieb. Ne? Mhm. Das muss man erstmal rausfahren, weil man traut sich natürlich erstmal nicht. Ne?
Wie tastet man sich da eigentlich ran oder wo tastest du dich da
ran? Ja, je schneller du fährst, desto besser liegt der.
Eben,
ne?
Man
muss sich quasi so von oben rantasten.
Aber man weiß ja gar nicht, wann er jetzt abreißt.
Ja. Fährst du quer, siehst du mehr, aber wenn du quer fährst, dann reißt sofort
alles vorbei.
Haftungseffekt ab und dann bist du, glaube ich, schnell weg vom Fenster.
Wo trainierst du sowas? Oder wo übst du das erste Mal, mit solchen Autos zu fahren?
Ja, wir gehen direkt ins Eingemachte. Ne? Du musst erstmal die Strecke kennenlernen und das Auto, alles zusammen. Vielleicht fahren wir mal am Flugplatz oder so und muss man mal gucken. Man kann in Mendig schon mal testen gehen oder hier in Dahlemmer-Binz ist auch nicht weit. Da haben wir mit dem Gruppe C auch viel getestet. Und da kann man schon mal erstes Feeling dann schon mal bekommen. Ne?
Aber ihr habt richtig ein Team, was die Autos betreut?
Ja, 2 LKWs, ein paar Rennautos. Wir betreuen auch noch einen anderen Fahrer aus England, mit so einem Cayman in der GT4-Klasse. Da bin ich auch neulich mal mitgefahren mit dem Cayman. Ne?
Das ist natürlich Auto, auch.
Ja.
Straßen-Cayman GT4, das vergnügen wir auch schon mal.
Ja.
Als Rennwagen,
ja, die Rennversion ist schon so ein bisschen Wallung in der Bude. Ne? So Tiergarten hoch bin ich das erste Mal voll gefahren. Ja, da bin ich dann bis oben hin gehüpft. So dong, dong, dong. So. Ich denke, naja, in der Luft lenken bringt nicht viel. Ne? Aber ich habe es Gott sei Dank geschafft, oben heil anzukommen. Aber sonst, der liegt auch super, muss man sagen. Aber da, ne, da ist das Fahrwerk ein bisschen überfordert. Ist halt Nordschleife, ne? Kein Nudeltopf.
Ja, genau. Ja. Also es klingt so, als wäre das alles auf sehr hohem Niveau. Und ist das Hobby oder ist das schon Geschäft? Also die Aufkleber auf den Autos, da zahlen auch Leute richtig Geld für, dass ihr Werbung dafür fahren.
Bier kriegen wir auch umsonst von Frühkölsch.
Also, bitte gib mir die Adresse, ja. Dann mache ich auch einen Rennstall auf. Wenn man Bier umsonst kriegt, dann bin ich dabei.
Ja, ist das schon mal schön. Und die geben auch noch ein bisschen Geld dazu. Und sind auch jahrelang schon unsere Partner, schon über 10 Jahre jetzt. Es sollte schon Geschäft sein, ne? Sonst wird das Finanzamt ja auch beleidigt. Ne?
Ja,
sonst sagen
klar,
die, das ist ja alles Liebhaberei, was ihr hier macht. Ne? Nee, aber wir sind jetzt auch mit Porsche sehr gut in Kontakt. Wir setzen jetzt auch ein Werksauto ein für Porsche.
Mhm.
Und ja, so kann es weitergehen.
Also sieh mal zu, dass du dem Porsche das Dong, Dong, Dong ab.
Ja, auch das ist ja der Kleine.
Und du eine Sache, weil die mich privat auch wahnsinnig fasziniert, du fliegst Hubschrauber.
Ja, schon seit über 15 Jahren jetzt Hubschrauber. Erst so ein kleines Ding, ne, mit so einer, nur so eine Glasgondel. Wo meine Mutter meinte, wer mäht ja eigentlich jeden Tag den Rasen? Dabei musste ich nur Flugstunden abkratzen. Ne? Man muss ja 45 Flugstunden haben, um so einen Schein zu machen. Und ich hatte schon alle Prüfungen so im Sack, musste nur noch die Flugstunden irgendwie raushauen. Dann bin ich jeden Tag einmal um die Nürburg, einmal um die Ruhr 8 und dann zurück nach Saffig. Ja, und mittlerweile fliegen wir zweimotorig, also eine Augusta Westland 109 Power. Und ich sag mal so, Reisegeschwindigkeit bin ich gestern nach Nürnberg mit 325
km/h. Okay, das ist schon,
sportlich, ne?
Fliegst du alleine oder hast du...
Wir sind gestern zusammengeflogen, also...
Nach Nürnberg für einen Kurztrip.
Ja, ich hatte einen Arzttermin und dann ist das schon praktisch, ne? Von Koblenz bis Nürnberg, also Nürnberg Flughafen... 55 Minuten.
Ach geil. Klingt alles ganz gut.
Ja.
Da müssen wir auch mal bei Top Gear bewerben. Von 18 eine Frikadellenfabrik aufmachen.
Ja, am besten.
Also, genau. Super. Jetzt noch ein Tipp vom größten Insider. Wenn man jetzt Lust bekommen hat, die Nordschleife zu besuchen oder den Nürburgring, welche Veranstaltung würdest du jetzt hier empfehlen? Ist das 24-Stunden-Rennen?
Ja, 24 Party? Stunden, aber da ist manchmal auch zu voll. Ne? Mhm. Also wenn man Spaß hat und will sich die Autos in Ruhe anschauen, dann sollte man bei der VLN reingucken.
Mhm. Und, da gibt es mehrere Rennen im Jahr, ne?
Ja, da haben wir 9 Läufe, VLN. Da ist es auch ganz günstig. Für 15 Euro kann man dann ins Fahrerlager gehen. Man kann auch durch die Boxen gehen. Man kann sich auch den Boxenstopp von der Boxenlinie aus angucken. Also näher ran als Fan kommt man nirgendwo.
Und die war Nordschleife und ist ein Riesenstarterfeld.
Riesenstarterfeld.
Mit tollen Autos, mit denen man sich noch identifizieren kann.
Dann kann man in den Start oben gucken, kann dann rausgehen auf die Schleife, kann dann durch den Wald laufen, verschiedene Kurvensegmente angucken und Also mehr Spaß und eine Rennwurst gibt es an jeder Ecke und Pommes. Ja, was will das Herz denn
was
mehr?
Was will
ne?
das Herz mehr? Ne?
In der Pisten- so sieht's aus.
Gehen wir dann auch noch essen.
Genau, ein Steak vom heißen Stein.
Ja, genau. Wo kann man dich treffen? Was fährst du jetzt noch?
Ja, wir fahren nächste Woche in Urlaub und dann gucken wir mal. Dann werden wir die finalen Pläne schmieden.
Okay. So, und jetzt eine Sache noch. Wenn der Sprit ausgehen sollte und jeder kriegt die letzten 50 Liter zugeteilt, in welchem Wagen und auf welcher Strecke verfährst du es?
Ja, Strecke ist ja wohl gar keine Frage. Da muss ich natürlich auf die Nordschleife und dann müsste ich ja ein Auto nehmen, was nicht zu viel säuft. Oh, ich würde dann, glaube ich, den 918 nehmen, Hybrid. Da kann ich ab und zu mal auf elektrisch umschalten, was eigentlich nicht so mein Fall ist. Aber doch, wenn, dann muss schon richtig kesseln, ne? Mit den letzten 50 Litern.
Super. Sabine, es hat mir riesen Spaß gemacht.
Mir auch.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und noch viele erfolgreiche Runden hier auf der
Nordschleife. Ja, danke, danke.
So, das war die schnellste Frau der Nordschleife, Sabine Schmitz. Mehr Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite oder im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Und nächste Woche hören wir, was es heißt, eine der härtesten Rallyes der Welt zu bestreiten. Dann treffe ich nämlich Wolf Hendrik Unger. Er war Beifahrer von Rennlegende Jackie X und hat es geschafft, zusammen mit Roland Kussmaul im Begleitfahrzeug der Paris-Dakar den 6. Gesamtrang zu erreichen. Wie man sich durch die Einöde der Wüste kämpft, erfahrt ihr nächsten Donnerstag hier. Und wie man sich durch die Einöde der Arktis kämpft, erfahrt ihr fast hier. Es gibt nämlich einen neuen Podcast von Lautgut, auf den ich gerne hinweisen möchte. Und der heißt »Nicht der Mond, aber fast«. Und das ist eine spannende Reisereportage über Spitzbergen und das Leben im ewigen Eis. Hört mal rein und wenn euch der Podcast oder hier diese alte Schule gefällt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Danke dafür und bis nächsten Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.